Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Universität Jena.
Herzlich willkommen zu Kopfkompass. Wir beschäftigen uns heute mit Angststörungen und wir, das sind
Fabian Rotstedt.
Und mein Name ist Ilona Kreu. Und wir sitzen hier wieder in unserer kleinen EEG-Kabine, haben es ganz gemütlich miteinander und reden heute darüber, warum man denn unter Angststörungen eigentlich leidet. Das letzte Mal haben wir uns damit beschäftigt, dass die ziemlich häufig sind, dass viele Menschen also davon betroffen sind. Und heute schauen wir uns an, warum ist denn das eigentlich so? Du hast uns erstmal noch einen Fact-Check mitgebracht.
Ja, erstmal, als du gerade EEG-Kabine gesagt hast, habe ich gedacht, gut, dass wir beide keine Angst vor engen Räumen haben.
Praktisch, oder? Praktisch.
Das Weil ist hier wahr. Ist es, zu zweit ist es schon immer kuschelig. Mhm. Ne? Und teilweise, da kommen wir in der Behandlung ja dann wahrscheinlich auch nochmal drauf, für manche Ängste macht man sich das ja tatsächlich auch zunutze, solche Räume.
Das kann man dann gut trainieren, ne?
Dass das kann, man das da, genau, gut da aushält. Kann man dann gut trainieren. Mhm. Ja, aber ich habe zu den Theorien für die Entstehung von Angststörungen habe ich einen Fakt mitgebracht. Und zwar, der Fakt ist, für die Entstehung von Angststörungen ist es immer gegeben, dass es als Auslöser dieser Ängste ein konkretes Ereignis, eine konkrete Erfahrung gibt, die dann eben mit den entstandenen Ängsten ganz eng in Verbindung steht.
Okay.
Werden wir mal schauen.
Ach, da fällt mir gerade noch was ein. Nämlich, wir haben ja eine E-Mail-Adresse. Mhm. Die heißt kopfkompass@uni-jena.de. Und wenn ihr sie uns darauf schreibt, die uns zuhören, dann werden wir gerne Fragen auch beantworten. Und vielleicht können wir auch daraus einen von den nächsten Faktenchecks machen.
Oh ja, das wäre natürlich total cool, ja.
Ja. Gut, aber jetzt steigen wir doch ein. Es geht heute so um verschiedene Erklärungen. Warum bekomme ich eigentlich eine Angststörung? Und du hast uns aber einen Patienten mitgebracht, um das ein bisschen plastischer zu machen.
Genau, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, damit wir hier nicht einfach nur die Theorien durchreiten. Mhm. Machen wir das einfach an einem Fallbeispiel. Und zwar ist es ein Mann, Ende 30, mit Höhenangst und vor allem Ängsten beim Autofahren.
Mich würde noch interessieren, wie sieht denn das aus? Also worunter leidet denn der? Also Höhenangst haben ja einige Leute, wirkt sich aber überhaupt nicht aus im Leben, weil wann stehen wir schon mal irgendwo oben, und Angst vorm Autofahren kann man vielleicht auch vermeiden, aber wie beeinflusst denn ihn das in seinem Leben?
Ja, total berechtigte Frage. Also der Behandlungsanlass ist tatsächlich eher die Autofahrangst, weil die ist ganz akut beeinträchtigend im Alltag. Mhm. Der Patient muss beruflich einfach viel unterwegs sein, ist beruflich selbstständig, ist quasi aufs Auto angewiesen, um auch zu Kundenterminen zu fahren beispielsweise. Und das ist der Auslöser für den Behandlungswunsch. Die Höhenängste bestehen schon sehr viel länger als die Autofahrängste. Mhm. Ja, eigentlich könnte man fast sagen, berichtet der Patient das so, er kennt es gar nicht anders mit den Höhen, mit den Höhenängsten.
Ja.
Und in der Behandlung haben wir die Autofahrängste und auch die Höhenängste adressiert.
Okay. Mhm. Aber er kommt erstmal wegen seinen Autofahrängsten.
Genau.
Und das passt ja jetzt hier schön rein, denn eigentlich ist ja ganz absurd, oder, was du erzählst. Der hat einen Beruf, in dem der viel Auto fahren muss, hat den Beruf also auch irgendwie angetreten, hat ihn ja wahrscheinlich auch eine Weile gemacht, und jetzt kann er plötzlich nicht mehr Auto fahren, weil er Angst hat.
Ja, dann ist es sicherlich sinnvoll zu erklären, wie es dazu kam. Und da kann man nämlich auch genau gleich auf eine Theorie eingehen, die wir tatsächlich auch schon mal besprochen haben, die so ganz allgemein für man eigentlich auf jede psychische Störung anwenden kann. Das ist das sogenannte Vulnerabilitätsstressmodell, was einfach bedeutet, je höher meine Belastung ist in einer Lebensphase gerade, desto höher ist das Risiko, dass ich eine psychische Störung oder Erkrankung entwickeln kann. Und dazu muss man natürlich immer noch berücksichtigen, dass mit Vulnerabilität ist dann gemeint, jeder von uns hat ein gewisses Grundrisiko sozusagen, je nachdem, ob jetzt bestimmte Risikofaktoren oder vielleicht auch Schutzfaktoren mehr oder weniger bei uns persönlich oder in der Biografie ausgeprägt sind. Mhm. Das sagt eigentlich dieses Modell. Und bezogen auf den Fall bedeutet es einfach, Patient, wie gesagt, ist selbstständig und die Autofahrängste begannen in einer beruflich sehr fordernden Phase seines Lebens. Er musste wahnsinnig viel arbeiten, war viel unterwegs. Eigentlich war das was Positives, weil das hat bedeutet, es lief eigentlich ziemlich gut. Mhm. Also es gab keine Ängste dahingehend, dass das Geschäft nicht überleben kann oder dass es finanziell nicht ausreicht oder wie auch immer. Ja. Nee, es war eher andersrum. Es lief sehr, sehr gut. Es gab viele Aufträge und Patient hat einfach sehr, sehr viel gearbeitet.
Also so wie jetzt zu unserer Zeit, wenn man gerade Wärmepumpen herstellt.
Ja,
genau. So was Ähnliches. Okay.
Genau, so ungefähr. Und so begab sich das, dass nach einem Kundentermin und am Ende einer sehr vollen Woche beim Patienten das erstmalig auftrat, dass er im Auto saß, zurückfuhr und starkes Herzrasen bemerkt hat, dann angefangen hat zu schwitzen, ihm wurde heiß, kalt, bis hin zu zittern und er hat quasi dann auf der Fahrt seine erste Panikattacke erlebt. Mhm. Das war auf der Autobahn, ist da dann relativ zügig rausgefahren, weil er Angst gehabt hat, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren.
Ja.
Ist rausgefahren auf eine Raststation und hat sich da dann abholen lassen. Ja, und in der Folge trat das dann immer häufiger auf.
Darf ich hier mal kurz reingehen? Das erscheint mir gar nicht so untypisch. So eine Panikattacke an sich fühlt sich ja an, wie ich muss jeden Moment sterben.
Mhm.
Und ist ja eine der Hauptursachen, weshalb der Notruf auch tatsächlich gewählt wird. Also auch häufiger als tatsächliche Herzinfarkte zum Beispiel. Ne? Von Personen, die eben der Meinung, nicht der Meinung, sondern die das Gefühl haben, ich habe hier gerade eine ganz schwere körperliche Erkrankung, ich kann das nicht einordnen. Und was du nun sagst, ist, dein Patient ging es so, wenn der wirklich einen Herzinfarkt gehabt hätte, der wäre ja wahrscheinlich nicht bis zur nächsten Raststätte gekommen. Aber der hat das irgendwie geschafft, einigermaßen kontrolliert abzubremsen. Und sind ja die Raststätten an Autobahnen auch nicht gesät wie Sand am Meer, sondern da muss man ja durchaus mal noch 2 bis 5 Kilometer weiterfahren. Das hat er kontrolliert gemacht, dann ist er dort zur Seite rausgefahren, dann hat er jemanden angerufen, dann hat er sich abholen lassen.
Ja.
Ja, also auch wenn er sich wahrscheinlich sehr bedroht gefühlt hat von dem, was da mit ihm passiert ist, ist eigentlich das, wie er gehandelt hat, ziemlich rational sogar.
Ja, und so ist es meistens. Ne? Mhm. Also, dass Patienten, die unter Ängsten leiden, finde ich ganz selten, wenn ich jetzt mit denen unterwegs gewesen bin und in der Behandlung und mache Konfrontation. Man würde denen das von außen jetzt nicht unbedingt sofort ansehen, dass da zum Beispiel gerade so eine starke Angst vorhanden ist. Mit einem geschulten Blick dann schon eher, aber jetzt für jemanden, der sich damit nicht so auskennt, wäre auch er vielleicht, wenn er da auf der Raststätte dann war, in einem Auto saß oder aus dem Auto ausgestiegen ist, wie auch immer, und da kommt jemand vorbei, hätte wahrscheinlich jetzt erstmal nicht gedacht, dass der Mann gerade Todesängste durchlitten hat.
Ja, ne? Ja.
Und wir können eigentlich, wenn wir jetzt, also es war also eine stressreiche Phase im Leben und die hat das begünstigt, dass das aufgetreten ist. Und
können wir dort noch mal ganz kurz rein? Das heißt, diese Panikattacke, die er dort hatte, wie erklärt sich das? War das einfach, er hat Schlafmangel gehabt, hat vielleicht auch zu viel Kaffee getrunken an dem Tag, um dann noch irgendwie das zu kompensieren, den Tag durchzukriegen. Das Herz hat angefangen, ein bisschen schneller zu schlagen. Er hat sich irgendwelche Gedanken gemacht und dann spinnt sich das so hoch. Oder wie erklärst du das, dass der dann im Auto eine Panikattacke bekommt?
Genau, so könnte man das erklären, ne, dass es einfach an dem Tag bestimmte Ursachen gab, die vielleicht physiologisch dazu geführt haben, dass das Herz einfach ein bisschen schneller geschlagen hat. Ne?
Ja.
Und ihm ist das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ihm ist es aufgefallen, sozusagen. Mhm. Also dieses... Ja, die Wahrnehmung ist sozusagen ganz, ganz entscheidend. Wir bezeichnen das in der Fachsprache als Interozeption. Ne? Und da weiß man auch, das ist gleich eine nächste Ursache, dass Angstpatienten haben häufig für die eigenen körperlichen Symptome oder Erfahrungen eine erhöhte Sensibilität.
Mhm.
Ne? Also das kann man sogar im Labor messen.
Mhm.
Wir haben das jetzt in dem Fall nicht gemessen, ne, weil man das standardmäßig eigentlich in der Therapie nicht macht. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn man das bei dem Patienten gemacht hätte, hätte man das auch gefunden, dass es da eine erhöhte Sensitivität gibt.
Kann ich dich nochmal kurz ablenken?
Ja.
Also vielleicht will der Hörer oder die Hörerin auch gerne die Geschichte zu Ende hören und ich biege hier immer mal ab. Ich bin gerade noch bei der Interozeption. Das bedeutet ja die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Das heißt also, ich merke quasi besonders schnell, ob mein Herzschlag schnell ist oder langsam ist. Ich habe dann eine gute Wahrnehmung davon. Das ist ja was Interessantes, weil Leistungssportler können das auch extrem gut. Mhm. Die wissen ziemlich genau, ich laufe gerade mit einem 160er Puls durch die Gegend. Haben daraufhin aber keine Angststörung. Das ist genau das, was du sagst mit der Interpretation. Wenn aber jemand im Auto sitzt und plötzlich einen 160er Puls hat oder einen 130er Puls und das schnell bemerkt, dann ist das plötzlich ein Warnsignal, dann ist das so ein Achtungssignal. Also es ist eigentlich, genau wie du sagst, eine Interpretationssache. Genau der gleiche körperliche Effekt, aber ich interpretiere den entweder als Gefahr oder nicht als Gefahr.
Genau, ne, da kommen wir sozusagen zum kognitiven Aspekt des Ganzen, dass dahinter dann natürlich auch ein Bewertungsprozess stattfindet.
Ja.
Ne, also auf der einen Seite, ich nehme das erstmal wahr, habe dafür vielleicht eine erhöhte Sensibilität, aber dann interpretiere ich es auch als gefährlich.
Mhm.
Und dafür gibt es ja auch wieder mögliche Ursachen, warum jetzt die Person dazu neigt, das als gefährlich zu interpretieren, im Vergleich vielleicht zu einer Person, zu einem Leistungssportler beispielsweise, wo das dann nicht der Fall ist. Mhm. Auf der einen Seite kann das natürlich erstmal situationsbedingt sein, dass wenn ich für mich eine sinnvolle Erklärung habe, warum jetzt mein Herz so schnell gerade schlägt, weil ich eben gerade einen Ausdauerlauf mache,
ne? Ja.
Dann ist das natürlich erstmal weniger gefährlich, furchteinflößend, als ich sitze im Auto und habe irgendwie, ich weiß gar nicht, woher es kommt.
Genau. Na gut, jetzt ist dein Patient Ende 30, sagst du, fährt viel durch die Gegend, hat viel Kundenkontakt, also irgendwie Außendienstmitarbeiter oder hat ein eigenes Geschäft. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass der tatsächlich einen Herzinfarkt hat. Und das ist ja, der wäre ja prädestiniert dafür. Ist vom Alter ein kleines bisschen jung, aber im Prinzip, wer weiß, vielleicht ist ja schon der Onkel oder vielleicht hat der Vater einen Herzinfarkt gehabt.
Ja.
Und das passt auch so zur Lebensführung jetzt gar nicht so ganz schlecht dazu. Kann schon sein, dass ihm das genau als Gedanke kommt.
Genau, ne? Sowas ist vorstellbar. Und dann weiß man eben auch von Angstpatienten, dass die eine erhöhte Angstsensitivität aufweisen. Und das bedeutet letzten Endes, dass die einfach die Tendenz haben, auf bestimmte körperliche Erfahrungen ängstlich zu reagieren. Und das ist letzten Endes was biologisch-genetisches, was vielleicht auch nochmal mit reinspielt, dass ich dann ja eben zu so einer ängstlichen Bewertung des Herzrasens gelange.
Jetzt war dein Patient im Auto, hat seine erste Panikattacke, ist rausgefahren, hat sich abholen lassen, soweit alles gut. Wie ging es denn dann weiter?
In der Folge war das dann so, dass das immer wieder passiert ist. Und vor allem auf Autobahnen. Also dort, wo das sozusagen das erste Mal passiert ist, ist das dann immer mal wieder aufgetreten. Nicht sofort, aber es wurde dann immer häufiger.
Das ist ja total blöd. Also gerade auch auf einer Autobahn ist ja ganz ungünstig, wenn einem das genau dort passiert.
Ja.
Ne? Auf einer Spielstraße wäre es nicht ganz so schlimm, da fährt man eh nicht so schnell.
Ja. Ja, und dann war die Entwicklung auch so, dass es auch immer eher und dann teilweise auch schon Vorfahrten aufgetreten ist. Ne? Also wenn der Patient antizipiert hat, okay, heute ist wieder eine Autofahrt dran, dann war er halt schon nervös und unruhig und unter Umständen ist da dann auch schon mal eine Panikattacke.
Kann man sich gut vorstellen, ne? Dass man dann schon nervös wird.
Genau, ne? Also das ist so das, was wir als Erwartungsangst bezeichnen. Mhm. Und ja, dann hat der Autofahren irgendwann vermieden und ist nicht mehr ins Auto gestiegen.
Das ist das, was wir letzte Stunde hatten mit diesem Unterschied zwischen Angst und Furcht, ne? Wo wir gesagt haben, so ein bisschen akademisch, aber der hatte letzten Endes Angst vorm Autofahren und dann auch noch Panik beim Autofahren.
Ja.
Also alles beides. Wie würdest du denn jetzt aus verhaltenstherapeutischer Sicht erklären, dass dein Patient diese Angststörung entwickelt hat, dass sich das also so ausgebreitet hat von dieser ersten Panikattacke bis dahin, dass er dann immer wieder Angst beim und schon vorm Autofahren hat?
Also da kann man die Lerntheorien heranziehen und dann gibt es als erstes erstmal das Konzept der klassischen Konditionierung. Da denken wir Psychologen als erstes an den Pavlovschen Hund.
Genau, daran habe ich gerade gedacht.
Klassische Konditionierung bedeutet, ich kann einen an sich erstmal neutralen Reiz. Mhm. Beim pavlovschen Hund ist dieser neutrale Reiz eine Glocke. Mhm. Den kann ich kombinieren mit einem weiteren Reiz, mit einem anderen Reiz. Mhm. Beim pavlovschen Hund ist das Futter. Mhm. Und der Hund bekommt Futter und ich läute dabei die Glocke, dann reicht es irgendwann, die Glocke zu läuten, mhm, und der Hund zeigt dann die typische Reaktion, die er auch zeigt, wenn er Futter vorgesetzt kriegt, nämlich Speichelfluss.
Ist bei Freunden von uns mit der Katze so. Ja, also die Katze fängt an, den Freunden um die Füße zu laufen, ja, sobald die ihre Einkäufe hochtragen, weil Einkäufe in der Hand heißt, da ist irgendwie besonders leckeres Katzenfutter mit dabei. Ja, und du meinst also, der Mensch funktioniert genauso?
Der Mensch funktioniert anscheinend teilweise genauso.
Okay.
Also bei meinem Patienten wäre das jetzt so, wir haben den an sich neutralen Reiz Autofahren auf der Autobahn. Mhm. Der tritt auf mit eben einmal zusammen mit dem Herzrasen, beziehungsweise daraus in der Konsequenz entsteht die Panikattacke. Mhm. Und dieses Ereignis ist so wahnsinnig mächtig und eindrücklich, dass es schon einmal ausreicht, dass das zusammen aufgetreten ist, dass das in der Folge dann immer wieder auftritt.
Das ist sozusagen ans Auto geknüpft. Dieses extreme Unwohlsein ist,
genau,
ans Auto geknüpft,
ne,
worden.
Genau, oder auch vielleicht noch an die Autobahn zusätzlich,
ja,
mit, ne?
Ja.
Zumindest am Anfang, und dann hat sich's eben weiter ausgebreitet. Mhm. Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen und kann noch das Konzept der sogenannten Operantenkonditionierung mit dazu nehmen, mhm, nämlich, dass ich in Konsequenz auf einen bestimmten Reiz ein bestimmtes Verhalten zeige, mhm, in dem Beispiel mit dem Patienten wäre das Verhalten rausfahren auf den Rastplatz,
ja,
sozusagen. Letzten Endes würde man das bezeichnen als eine Flucht, ne? Also ich flüchte aus der gefährlichen Situation oder als von mir gefährlich erlebten Situation. Das führt dazu, dass meine Angst zurückgeht,
ja,
und hat sozusagen eine positive Konsequenz für mich.
Ja, genau. Ne? Dem geht es besser.
Genau, weil es mir dann besser geht. Und operante Konditionierung würde jetzt sagen, okay, diese Erfahrung führt dazu, dass ich dieses Verhalten immer wieder zeige.
Ja.
Ne? Dass immer wieder, also wenn ich merke, oh, Herzrasen, Panikattacke, dann gehe ich in die Flucht beziehungsweise, mhm, in die Vermeidung,
mhm,
ne? Weil dann eben die Angst wieder runtergeht. Und das wäre dann die Entstehung der Angststörung.
Du hast vorhin gesagt, dass es noch so kognitive Faktoren gibt, also dass die Interpretation noch eine Rolle spielt oder Bewertung von Situationen. Kannst du da vielleicht noch was mit dazu sagen?
Die Konditionierungstheorien gehen vor allem so von beobachtbarem Verhalten aus.
Mhm.
Die blenden so ein bisschen aus, dass wir Menschen ja denkende Wesen sind, wo also auch Gedanken irgendwie eine wichtige Rolle, mhm, spielen. Und deswegen die kognitiven Theorien, die erweitern das dann noch, dass also, wie wir vorhin schon gesagt haben, Bewertungsprozesse einfach eine wichtige Rolle, mhm, spielen. Ich kann den gleichen Stimulus total unterschiedlich bewerten, beziehungsweise, mhm, verschiedene Personen können das total unterschiedlich bewerten. Und das spielt eine grundlegende Rolle dabei, ob dann letzten Endes beispielsweise eine Angststörung entsteht oder nicht, sollte man eben nicht vernachlässigen.
Wenn ich jetzt ein bisschen weiterdenke und jetzt überlege, wie behandelt man denn das? Dann ergeben sich doch daraus eigentlich zwei Behandlungen. Also zum einen diese Konditionierung zu unterbrechen. Das heißt also, in Konsequenz, dein Patient dürfte eigentlich nicht mehr rausfahren oder muss die Situation durchstehen, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Oder wenn du sagst, so von den kognitiven Theorien, die Bewertung unterbrechen. Also mein Herz schlägt schnell und dann nicht zu denken, oh, jetzt ist es aber wirklich ein Herzinfarkt und jetzt kann ich es nicht mehr aushalten, sondern ein, okay, es ist ein körperliches Phänomen, das kommt, das geht. Es hat eigentlich wenig Bedeutung, also schon so fast was Buddhistisches diesem,
ja,
Körper gegenüber.
Ja. Genau, ne? Letzten Endes sind es genau die zwei Ebenen, die man mit in der Verhaltenstherapie aufgreift.
Mhm.
Auf der einen Seite vor dem Hintergrund, dass man sagt, also so eine Angst ist erlernbar.
Mhm.
Das bedeutet aber auch, man kann es wieder verlernen.
Ja.
Ne? Indem ich mich einer Situation stelle, Vermeidungsverhalten unterbinde und es einfach lerne auszuhalten, dann sollte es besser werden. Das ist das eine. Genau, und das andere ist, also letzten Endes, dass eine Umbewertung stattfindet, weil man eben weiß, dass bei Angststörungen, also so eine Fehlinterpretation von Körpersignalen eine große Rolle spielt, dass es Bewertungsmuster, Wahrnehmungsmuster gibt, die eben die Ängste begünstigen. Und das geht man auch an. Das verändert sich schon auch, allein dadurch, dass ich mich einer Situation stelle. Mhm. Aber das kann man natürlich auch nochmal durch noch andere Strategien in der Therapie nochmal ein bisschen unterfüttern.
Mhm. Und um es jetzt so ein bisschen rund zu machen, wie ging es denn weiter mit deinem Patient? Der war nun bei dir und hat es wahrscheinlich schwer gehabt, seinen Beruf auszuüben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das war existenzgefährdend. Ne?
Okay.
Es war also total wichtig für den, Kundentermine wahrzunehmen.
Ja.
Genau, weil er war eben in dem kleinen Unternehmen, er hatte zwar Mitarbeiter, aber er war da die wichtigste Kraft sozusagen, vor allem im Kontakt zu den Kunden. Und was wir, das bedeutet natürlich auch, und das ist für die Therapie von Vorteil, der war hoch motiviert, ne, der wollte das also unbedingt loswerden.
Mhm.
Und ja, was wir dann gemacht haben, ist halt natürlich klärt man Patienten erstmal auf, wie funktioniert das eigentlich mit den Ängsten und den Körpersymptomen. Und dadurch arbeitet man sozusagen schon auf der kognitiven Ebene, ne, dass Patienten lernen, letzten Endes sind das in Anführungsstrichen ganz normale Stresssymptome, die halt mit einer sehr hohen Intensität auftreten, wenn ich eine Panikattacke habe. Und damit versucht man dem Ganzen schon so ein bisschen die Gefahr zu nehmen, damit die Leute dann bereit sind, sich der Situation zu stellen. Gerade beim Autofahren ist es natürlich auch so ein Stück diffizil, weil wenn jemand davon ausgeht, wenn ich eine Panikattacke während der Autofahrt habe und ich verliere die Kontrolle über das Fahrzeug, ist es ja nachvollziehbar, dass derjenige erstmal nicht mehr ins Auto steigen will.
Das, genau, würde man sich auch wünschen als Mitverkehrsteilnehmer, so das. Ne, dass nicht alle anderen im Auto ringsherum Panikattacken kriegen. Das ist
Und genau, die Aufklärung vorweg hat es dann eben ermöglicht, dass er gesagt hat, ja, okay, ich mache Konfrontation, ich setze mich ins Auto.
Mhm.
Und das war dann therapeutisch begleitet. Also ich sitze dann mit dabei.
Okay.
Und
hast du da eigentlich ein mulmisches Gefühl,
ja,
wenn
genau,
du mit jemandem rumfährst?
Ja, genau, das ist immer die klassische
rumfährst?
Frage.
Ja.
Und ich muss sagen, ich hab schon viele Autofahrexpositionen gemacht und ich habe mich noch nie bedroht gefühlt. Ich bin sogar eher der Meinung, das sind die sichersten Autofahrer, die es gibt. Es war bis jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte, um Gottes Willen, was passiert denn hier und die Person kann ja nicht fahren und so weiter. Mhm. Nee, ganz im Gegenteil. Also das sind richtig gewissenhafte Fahrer und Fahrerinnen meistens.
Mhm.
Als ich damit angefangen habe, war das vielleicht am Anfang mal so, aber da habe ich überhaupt keine Berührungsängste sozusagen mehr.
Das heißt, du sitzt dann mit deinem Patient im Auto, Patient sitzt am Steuer, ihr fahrt irgendwo hin, stelle ich mir ein bisschen vor wie bei der Fahrschule, und dann kriegt der Patient eine Panikstörung oder also ein Paniksymptom oder was passiert dann?
Ja, im besten Fall kriegt er eine Panikattacke.
Genau, weil das ist ja eigentlich das, was er lernen soll.
Das ist eigentlich das, was er lernen soll. Ne?
Also das, genau, will man eigentlich.
Genau. Naja, ja, letzten Endes. Also meine therapeutische Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass es für den Patienten eigentlich möglichst unangenehm ist.
Okay.
Das mache ich nicht, weil ich sadistisch veranlagt bin, sondern weil ich weiß, dass es dann die Lernerfahrung dem Patienten am meisten bringt.
Ja.
Ne? Also man geht dann teilweise auch in die Extreme. Also ich habe auch schon bei voll aufgedrehter Heizung im Hochsommer maximal lauter Musik auf der Autobahn gesessen, als Beifahrer. Und ja, habe dann Patienten immer gefragt, ne, und wie hoch ist die Angst? Wie hoch ist die Angst? Warum ist es noch nicht maximal? Was müssen wir noch machen, damit es richtig hoch geht? Genau, so sieht es dann aus.
Ja.
Da kommen wir dann wahrscheinlich ganz im Detail auch nochmal drauf, wenn wir über Behandlungsmöglichkeiten reden. Ja, aber genau so ist es erstmal im Groben.
Mhm.
Ne? Und die Höhenängste sind wir auch noch angegangen, einfach weil die schon ganz lange bestanden und das für den Patienten nochmal so ein Mutkicker war sozusagen, was ihm einfach nochmal, wo er gesagt hat, wenn ich das jetzt auch noch schaffe, dann gibt mir das einfach nochmal so ein Vertrauen in mich selber. und in meine Angstbewältigung generell, dass wir das dann auch noch gemacht haben. Und da hatten wir, das war damals in Dresden, tatsächlich so ein quasi so ein Standardort, an den wir immer gefahren sind. Das war in der Nähe vom Uniklinikum, irgendwie ein Hochhaus. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stockwerke es hatte. Es war hoch.
Ja.
Also 20 vielleicht, vielleicht auch mehr. Genau, und es hatte Balkons, die man betreten konnte, auch über das Treppenhaus sozusagen. Und es war so ein, also es war ein älteres Gebäude. Also auch so mit Rissen in der Fassade und so. So dass das Vertrauen in diese Balkons, ja, darunter auch so ein bisschen gelitten hat. Und genau, was man, dann war das Ziel quasi immer irgendwann auf dem höchsten Balkon stehen zu können, im, weiß ich nicht, 20., 25. Stock oder
und
so.
Und dort nach unten zu gucken.
Und dort nach unten zu gucken.
Ja.
Genau.
Ja.
Und an diesem Hochhaus war halt toll, dass man sich quasi Stockwerk für Stockwerk hocharbeiten konnte, wenn man das so machen möchte. Und das haben wir dann gemacht. Ja. Und es war, also es ist tatsächlich ein Beispiel, wo es sehr gut funktioniert hat insgesamt. Ne?
Schön. Jetzt müssten wir aber noch die Frage klären vom Anfang. Liegt denn nun so eine Angststörung eigentlich immer ein Ereignis zugrunde, wie du es jetzt bei deinem Patienten hattest? Der hatte ja so ein initiales Ereignis. Ist das jetzt immer so?
Eine Kritik an dieser Theorie, an den Lerntheorien sozusagen, die die Entstehung erklären, ist, dass es nicht immer so ist, dass, wie jetzt bei dem Beispiel, es so auslösende Ereignisse gibt.
Ja.
Sondern, dass es ja auch einfach so ist, dass es bestimmte Reize gibt, die an sich schon eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Ängste auszulösen. Dass wir also da nicht völlig als weißes Blatt auf die Welt kommen, sondern man spricht davon Preparedness. Also wir sind vorbereitet darauf, auf bestimmte Reize eher eine Angst zu entwickeln. Und das Beispiel bei dem Patienten ist hier die Höhe. Also der hatte schon immer Höhenangst und da gab es nie ein Ereignis. Das war einfach so. Das spricht halt einfach bei dem Patienten jetzt für so eine, ja, für so eine erhöhte Ängstlichkeit. Und also Höhe ist zum Beispiel ist ein Beispiel, wo eher Ängste auftreten oder so Schlangen oder Spinnen.
Ja, genau. Ne?
Und das ist ja selbst in Deutschland so, wo wir ja eigentlich keine Umwelt haben, in der furchtbar gefährliche Giftschlangen
oder Spinnen.
Irgendwelche giftigen Spinnen vorkommen. Trotzdem ist es bei uns so, dass wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, davor Angst zu haben. Ja, und genau, deswegen, also es ist nicht so, dass da immer ein Ereignis vorgelegen haben muss. Ein wichtiger Faktor, der mit zur Entstehung beitragen kann, ist ja sowas wie Modelllernen.
Ja.
Oder auch Instruktionslernen. Also das bedeutet, Lernen am Modell heißt, ich habe vielleicht einen Elternteil gehabt, der immer eher ängstlich war. Das war bei dem Patienten tatsächlich auch so. Der hatte halt eine ängstliche Mutter. Ne? Und wenn sowas, man könnte sozusagen Modelllernen bedeutet, ich gucke mir sowas ab als Kind. Wenn ich bei meiner Mutter immer wieder beobachte, dass die bei bestimmten Dingen sehr vorsichtig ist. Oder Instruktionslernen, dass meine Mutter mir als Kind immer wieder gesagt hat, pass da aber bloß auf, ne, wenn du dieses oder jenes machst. Das kann also auch ganz stark dazu beitragen, dass eine Angststörung entsteht.
Ich überlege gerade, das trägt ja zu allen Beine, also wie sich unsere Eltern uns gegenüber oder unsere Bezugspersonen uns gegenüber verhalten. Damit vermitteln wir ja unsere Werte und Normen und eben auch Angststörungen.
Ja. Ja, und da werden wir, denke ich, beim nächsten Mal nochmal genauer auch drauf eingehen, wenn wir uns dann so mit den eher tiefenpsychologisch orientierten Modellen beschäftigen.
Dann verabschieden wir uns für heute.
So machen wir das. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.